dann gibt es auch noch Aspekte, was in mir innen passiert sind, ist. Also Kollegen, Freunde, die mich vorher schon kennt haben, sagen mir, ich habe mich sehr zum Positiven verändert. Und das glaube ich auch. Also, ich glaube sogar fast, ich bin heute glücklicher vor dieser Diagnose.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Mutig durchs Leben», der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcast zu Wort. Mein Name ist Warenka Kählin und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten.
Hey, ja, liebe Urs, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist super, dass wir jetzt hier Gelegenheit haben. Wir sind ja jetzt hier bei dir in Rheinfelden, in der Küche.
Ja.
Und es ist der erste Podcast, den ich jetzt mal nur mit Ton aufnehme. Das heisst, ich kann Grimassen schneiden, wenn ich will. Und dann kannst du auch. Mhm. Man sieht es nicht. Genau. Wie geht es dir heute?
Ja, gut. Eigentlich, mir geht es meistens gut.
Ja, also hast du ja jetzt geschafft bis vor kurzem.
Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen Müdigkeit ist schon ein bisschen da, aber sonst geht es mir gut. Also ich habe vielleicht schon gewisse Beschwerden, so, aber das halte ich mir nicht davon ab, dass es einem trotzdem gut kann gehen.
Genau, sind wir jetzt mit dem Thema. Vielleicht zum kurz darauf eingehen, warum wir jetzt hier sitzen. Magst du ein bisschen erzählen, was du machst und wer du bist?
Also ich bin in der Region Basel aufgewachsen, in Allschwil. Vor 1968 ist der Jahrgang, jetzt muss ich immer rechnen, wie alt ich bin. Das ist dann 54, glaube ich. Yeah. Und ich habe Parkinson. Mhm. Und ich bin von Beruf Softwareingenieur. Und mache aber nebenbei noch Kunst mit Pasta.
Genau.
Und ich bin sowohl bei Software Engineering wie bei Pasta beiden Orten sehr engagiert. Also mein Chef sagt mir immer, er wüsste nicht genau, welches mein Beruf und welches mein Hobby sind. Aber für mich sind beide Sachen wichtig. Also auch wenn ich jetzt eines Tages einmal nur von der Pasta könnte leben, ich brauche trotzdem auch noch Software zu entwickeln.
Das heisst, du würdest nicht abspringen?
Das Nein. Ist,
wenn er diesen Podcast hört, kann man schon mal beruhigt sein.
Ja, so. Genau, ja. Aber er wird dann vielleicht wahrscheinlich schon hören.
Bin ich gespannt, was das Feedback ist. Hey, ja, also wir sitzen jetzt hier von Pasta, aber leider nicht zum Essen. Also leider, nein, ist eigentlich klar, weil es ist wunderschöne Pasta. Wir machen dann ein paar Fotos. Man sieht es auch bei dir auf dem Instagram-Kanal und auf deiner Homepage, was du da fabrizierst. Aber ich muss sagen, live sieht es schon einmal anders aus. Also es lohnt sich auch, die Ausstellungen anzuschauen.
Auf jeden Fall, ja.
Machen wir gerade ein bisschen Werbung. Wo bist du am Ausstellen? Was hast du für Projekte?
Also das nächste ist von Novum Investment in Basel eine Online-Ausstellung. Da bin ich aber nicht mit Pasta teil, also nicht mit Icos noch Pasta dort, sondern nur mit Fotos. Mhm. Weil das ist Online-Ausstellung und das wirkt einfach nicht gleich, wenn man das nur so auf einem Foto sieht, wie wenn man mal so einen Pasta-Klotz selber in die Hand kann.
Ja.
Und dann im Herbst sind zwei ganz tolle Sachen, respektive nein, es sind drei sogar. Also einerseits der Tag des offenen Ateliers in Rheinfelden, wo ich auch mitmache. Da macht man einfach Türen auf und die Leute kommen rein und schauen, was man so macht. Mhm. Und das andere ist eine Swiss Art Expo im Hauptbahnhof von Zürich. Dort stelle ich live vor Ort eigentlich so. Physisch vor Ort stelle ich Pasta aus. Und dann das Highlight ist in Rheinfelden, ihre Galerie, im ganzen Oktober, eine Einzelausstellung. Nur mit meiner Pasta.
Nur mit deiner Pasta, also nur in Anführungszeichen. Man sieht mal alle Kunstwerke, die du so machst, oder die verschiedenen Arten. Mhm. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt ist das eben ein Podcast ohne Bild. Wie machst du das? Wie funktioniert das? Magst du das mal ein bisschen erzählen?
Also zuerst müssen wir die Pasta herstellen. Und normal kennt man einfach eine Pasta-Walze. Und aber mit Walztechnologie kann man eigentlich nicht viel wie so farbige, nicht viel mehr wie farbige Streifen machen. Man ist einfach dort sehr limitiert damit. Und darum habe ich mir überlegt, wie kriegt man das an, dass man so komplexe Design kann auf so Pasta draufbringen. Und da ist mir dann die Idee gekommen, dass wenn man einen dreidimensionalen Teigblock macht, wo das Muster drin eingearbeitet ist, und dann das auf der Aufschnittmaschine einen Querschnitt davor macht, dass man dann eigentlich so wesentlich mehr Möglichkeiten hat beim Design. Also ich erkläre das immer anhand von einem Punkt. Wenn man einen Punkt auf eine Pasta-Welt drauf hat, dann ist so ein kleiner Punkt ist relativ blöd zum Herstellen. Einerseits und andererseits kann man ihn nicht genau positionieren. Wenn man jetzt das aber dreidimensional denkt, dann ist ein Punkt ein Spaghetti. Und das kann man sehr einfach herstellen und das kann man auch präzise positionieren. Ja. Und so baue ich dann zuerst so einen Teigblock und dann mache ich Pasta draus, ja.
Mhm. Ich glaube, damit man es richtig sich vorstellen kann, geht man am besten auf dein Instagram-Profil oder auf deine Homepage, weil dort machst du auch Filmchen, so kleine Filmchen.
Ja, genau,
Weil ich habe erst am Anfang ich habe das Bild gesehen und dachte, wie machst du das? Du malst das ja nicht an. Du machst ja nicht Pasta, du sie trocknen und sie bemalen, sondern du fabrizierst das tatsächlich. Die Pasta sieht wirklich so aus.
Ja, das ist aus verschiedenfarbigen Teig zusammengesetzt.
Mhm. Ja. Jetzt, Urs, du bist ja nicht. Also, du machst ja eben Ausstellungen in Zürich und du hast ja schon in London und in New York.
Ja, da bin ich aber nicht physisch vor Ort gewesen mit dem Ausstellungsobjekt.
Ja. Dort hast du online oder dein Bild.
Einfach ein Bild vom,
das Bild vom Projekt.
Vom Ausstellungsobjekt geschickt. Mhm. Aber eben, ich habe die Erfahrung gemacht, das kommt einfach nicht über, wenn man einfach ein Bild jetzt von so einem Klotz irgendwie so ausstellt.
Ja. Und du hast ja Parkinson, hast du vorhin erwähnt, vor 9 Jahren bist ja du. Hast du die Diagnose bekommen?
Ja, genau. Also die Diagnose ist vor 8 Jahren gegangen, aber die ersten Symptome sind vor jetzt ziemlich genau 9 Jahren gewesen. Mhm. Und das hat sich dann noch so ein bisschen rausgezogen mit der endgültigen Diagnose, weil bei mir so die Medikamente eigentlich in geringerer Dosis einfach nicht nutzen.
Ja, das heisst, du hast dann einfach so, du bist nicht zum Arzt, weil du das Gefühl hast, etwas stimmt nicht und hast gerade Diagnose bekommen, oder? Es war ein bisschen eine Odyssee gewesen.
Ja, es war wirklich so eine Odyssee gewesen, wo die Neurologin hat irgendwie nicht weiter gewusst und hat man ewig lang dann, also ein Teil der Diagnostik ist, dass wenn man einen Verdacht auf Parkinson hat, dass man einfach mal Parkinson-Medikament gibt und schaut, ob es nutzt. Mhm. Und schon das wirkt so als Laie, denn wenn man neu ist auf dem Gebiet, eigentlich nicht sehr wissenschaftlich.
Nimmst einfach mal etwas.
Ja, nimmst einfach mal etwas und schaust, ob es wirkt. Und ja, heute weiss ich, dass das halt nicht ganz einfach ist, Parkinson wirklich definitiv zu erkennen und dass das halt schon eigentlich in den meisten Fällen eine effektive Methode ist. Aber zu der Zeit, wenn man eben neu ist und dann wissen sie selber auch nicht so genau der Arzt, dann fragt man sich, was machen die da?
Da haben wir ein bisschen Zweifel dran, kann ich mir vorstellen.
Und dann irgendwann einmal ist dann irgendwie so auch das Psyche gekommen, wo dann einfach irgendwie ausgestiegen ist.
Also die Ungewissheit, wo du nicht gewusst hast, was es ist, oder ist es ein Symptom, hat das bewirkt?
Es war mehr so die Ahnung gewesen, was es könnte sein. Und ich habe schon gedacht, dass es Parkinson wahrscheinlich ist. Oder zumindest etwas Ähnliches.
Und dann?
Dann sind Selbstmordgedanken aufgekommen. Und das hat mich dann auch so... Also ich weiss nicht, ob ich das durch könnte ziehen, aber es hat mich ziemlich in einen Panikmodus versetzt, wo ich dann so notfallmässig zu dem psychiatrischen Dienst Kanton Aargau gegangen bin.
Und du hast dich selber, hast du dich dort eingewiesen oder zumindest angeläutet?
Ich bin gerade vorbei.
Bist du gerade vorbei?
Ja, und da bin ich zu Eifeld an einen tollen Psychiater gelandet, der mir wirklich sehr viel weitergeholfen hat, aufgezeigt hat, dass das Leben weitergeht, dass es auch gut weitergehen kann, dass ich eigentlich immer noch alles machen kann. Und das ist wirklich ein toller Psychiater. Ich gehe heute noch zwischendurch zu einem, um einfach so ein bisschen Kontakt zu behalten.
Ja.
Weil zur Zeit geht es mir psychisch sehr gut. Also.
Ja. Ist das auch. Ist das ein Symptom auch? Also kann das auch sein, dass man aufgrund von Parkinson auch depressive Verstimmung reinkommt? Oder ist es tatsächlich auch aufgrund von der. Eben von der Diagnose, wie du gesagt hast, dass du Angst gehabt hast, dass es das könnte sein?
Nein, das kann auch durchaus ist das schon auch ein Thema bei Parkinson, weil das ist ja die ganze Hirnchemie, die nicht mehr stimmt. Und das Dopamin fehlt einem ja eigentlich vor allem. Und das hat schon eigentlich primären Einfluss auf den Bewegungsapparat, aber natürlich sekundär auch auf die Psyche.
Das ist ja unglaublich. Ein mutiger Schritt, also gleichzeitig der einzig möglich gewesen in dem Moment, oder der einzige Ausweg auch für dich, was es sonst noch gegeben hat, dass du dich direkt an psychiatrische Klinik wendest und an einen Psychiater.
Ich kann es nicht so genau sagen, was mich, ich bin wirklich total in Panik gewesen.
Das ist, und dann hast du Hilfe bekommen und dann hat sich alles ein bisschen ändern.
Ja, also was mir dort vor allem sehr wichtig ist, dass mir jemand ernst nimmt und sich wirklich um meine Probleme kümmert und sich auch Zeit nimmt von mir. Das war sehr wichtig. Und ja, dann hat sich das so noch verändert. Ich habe heute, ich erzähle eben heute immer, im Prinzip hat man mit so einer Diagnose zwei Möglichkeiten. Die eine die ist, man bemitleidet sich nur noch, macht nichts mehr und wartet, bis der Tod eintritt.
Ja.
Die andere ist...
Das ist nicht so etwas, das man auswählen will, oder? Das ist nicht so die...
Ja, aber da komme ich nachher noch dazu. Die andere ist, dass man eigentlich eben das Leben aktiv weitergestaltet und das... probiert positiv anzunehmen, die Erkrankung, das Beste daraus macht. Und wenn man jetzt die beiden Möglichkeiten anschaut, gibt es eigentlich nur eine, die im Fokus kommt.
Nämlich die vom aktiven Teilnehmen und Anpacken.
Es ist nicht ganz.
Braucht so Mut.
Ja, es ist auch nicht ganz einfach, das umzusetzen, ist logisch, ja. Weil es ist nicht schön, so eine Erkrankung zu haben und damit fertig zu werden. Das ist nicht leicht. Ja. Also, ich habe auch ziemlich an mir arbeiten müssen.
Und du hast Hilfe angenommen. Das ist ja auch noch mal eine Hürde.
Auf jeden Fall.
Die brauchst du nachher.
Und ich habe auch gelernt, darüber zu reden mit Freunden, Kollegen, Ärzten, wer auch immer. Weil bei mir in der Familie reden wir nicht über Probleme. macht man nicht. Man hat keine oder man schweigt sie tot.
Das ist unter den Tisch kehren.
Und ich musste das zuerst eigentlich lernen und erkennen, dass das viel bringt, wenn man über Probleme redet.
Und wann ist dir das aufgefallen? Oder gibt es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, dort habe ich das realisiert?
Nein, eigentlich so einen Schlüsselmoment gibt es nicht, aber es ist mir ziemlich schnell eigentlich aufgefallen. Und das Problem ist, es ist einfach gar nicht mehr anders gegangen.
Mhm. Ja. Das heisst, all deine Freunde und Bekannte und dein Umfeld, die kennen deine Geschichte und auch dein Arbeitsumfeld. Mhm. Mhm. Ja. Und hast du dir ein paar Sinnfragen dort gestellt? Wie weiter? Und was hast du noch für deine Fragen dir gestellt? Magst du dich noch erinnern, damals?
Ja, eigentlich ist schon die Frage, warum jetzt gerade ich? Mhm.
Die ist schon gekommen.
Die ist schon gekommen, ja.
Und was hast du für eine Antwort darauf gefunden?
Ja, so, es ist mehr so eine vage Antwort. Also, zum Beispiel würdest du jetzt nicht da sitzen, wenn ich keine Parkinson
hätte. Das stimmt. Ja, wer weiß. Ich bin ja auch hier aufgewachsen, zu Rheinfelden ursprünglich.
Ja.
Aber wahrscheinlich
nein,
nicht.
Nein, es sind viele Sachen, die einfach. Wo jetzt passiert sind aufgrund von dem, dass ich Parkinson habe. Und sind auch wahnsinnig tolle Sachen. Also ich bin auch bei Parkinson Art als Künstler jetzt registriert. Das ist eine Galerie in London, wo nur Parkinson-Kranke aufnimmt. Mhm. Und ja, das sind tolle Sachen, die man auch muss sehen. Und das eine, was rund um mich passiert ist, und dann gibt es auch noch einen Aspekt, was in mir innen passiert sind, ist, also Kollegen, Freunde, die mich vorher schon kennt haben, sagen mir, ich habe mich sehr zum Positiven verändert. Und das glaube ich auch. Also, ich glaube sogar fast, ich bin heute glücklicher als vor dieser Diagnose.
Boah, das ist ein Satz. Also das glaubst du, dass es viele Menschen gibt, die das so sehen können? Also hast du schon mit anderen betroffen über das Thema geredet?
Also ich bin in einer Selbsthilfegruppe und da kommuniziere ich das natürlich auch gerne. Weil ich ist auch ein Bedürfnis von mir, eben anderen weit zu helfen und aufzuzeigen, dass das Leben weitergeht. Und da gibt es immer wieder neue in dieser Selbsthilfegruppe, wo wir dann einfach nur irgendwie so Fragen anschauen. Und sie sagen dann meistens nicht so viel, aber man merkt es eine Art. Sie denken, der hat nicht alle Tassen im Schrank.
Das ist dann ganz am Anfang.
Ja.
Wann ist das Gefühl, das du jetzt hast, wann ist das gekommen? Also nach wie vielen Jahren?
Vielleicht so nach 2-3 Jahren.
Schon?
Ja. Ja. Also ich bin dann das halt eben auf eine Art so vielleicht weniger emotional, sondern auch logisch angegangen. Mhm. Und eben dann ist klar, das müssen wir das Beste daraus machen. Und
das ist ganz spannend. Ich habe Ende Jahr, ich glaube, er ist Anfang Jahr, ist der Podcast rausgekommen, genau, mit dem Dennis Schneider. Und er hat ALS, ganz eine andere Krankheit. Und er hat das Gleiche erzählt. Also er ist eher ein analytischer Typ. Und für ihn war das wie klar. Er hat gesagt, er ist ein hoffnungsloser Optimist, hat er sich bezeichnet. Und weil er auch so denkt, eben, welche Option hast du, die zwei. Also er hat das jetzt nicht so formuliert, aber er hat es genau so angegangen. Und eigentlich geht es genau um das, dass du genau gleich jetzt schaust, was ist noch möglich und das machst, dass man dir Spass macht und das verfolgst, auch wenn es eben Hürden gibt, oder? Es ist, oder hast du das Gefühl, nein, in meinem Leben, ich kann eigentlich genau das gleiche Leben leben, wie ich vorher gelebt habe?
Nein, ich denke, es ist besser geworden.
Du bist ja auch ein hoffnungsloser Optimist.
Nein,
das ist eigentlich schön. Also nein, nicht glaub, eigentlich.
Ich bin nicht ein hoffnungsloser Optimist. Ich habe einfach erkannt, dass man im Leben etwas machen muss, dass man etwas aus dem Leben machen muss. Und das ist eigentlich schon durch die Diagnose in die Erkenntnis gekommen. Und ich finde heute kaum mehr Zeit zum Fernsehen schauen, weil das ist Fernsehen, das, außer die Sendung, die ich jetzt komme, ist Fernsehen großen Teil einfach Mist und verschwendete Zeit. Und ich bin eben immer jetzt etwas am Machen und eben, das sind tolle Sachen, wahnsinnig tolle Sachen. Und von dem her glaube ich, dass mein Leben jetzt schon erfüllter ist wie vorher.
Siehst du, hat gar keine Hürde, wo du sagst, jetzt mit Parkinson merke ich schon das und dieses geht halt doch nicht mehr so, wie es vielleicht vorher gegangen ist.
Ja, das ist also die Symptome sind. Also bei mir ist vor allem, dass ich die rechte Schultermuskulatur rund das Rumum extrem kann verspannen kann. Das ist vor allem, wenn man steht und dann vielleicht dann noch ein bisschen rumsteht, wenn man lange in der Küche schafft.
Ja, genau, es ist ja eine körperliche Arbeit.
Ja, dann fühlt sich das einfach verspannen und das fühlt sich dann irgendwie so an, wie ob ein Brett drauf dazu hat, wenn es nur einigermaßen geht, wenn es dann schlimmer wird, dann fühlt sich es an, wie ein Messer würde drinstecken.
Okay, ja. Nein, das ist auch nicht schön.
Und dann, ja, dann muss ich halt auch eine Pause machen. Das kommt meistens 10 Minuten auf dem Bett liegen und dann ist das wieder einigermaßen gut. Also das entspannt sich dann ziemlich schnell wieder.
So weißt du auch, wie zu helfen. Dann.
Hängt natürlich auch noch ein bisschen damit zusammen, wie seriös ich die Medikamente genommen habe. Ich bin dann nicht perfekt.
Gut. Perfekt muss man nicht sein, aber Hauptsache, dass es einigermaßen funktioniert, so wie du dir deinen Alltag vorstellst. Also schaffst du schaffst als Software-Ingenieur, hast du gesagt,
ja,
Und das machst du Vollzeit?
Ja, so 90% habe ich das Pensum, aber das habe ich auch schon vorher nur auf 90% gehabt. Also eigentlich Vollzeit, ja.
Ja, und daneben am Abend bastelst du, also ich sage jetzt basteln, aber es ist eigentlich nicht basteln, sondern es ist Kunst an deinem Projekt. Also du hast verschiedene Pasta-Projekte jeden Tag, hast du mal gesagt.
Neben dem Sport noch, was auch noch muss sein.
Irgendwo, ja, okay.
Ja, weil das ist ja eigentlich so das Einzige, was man gegen Parkinson noch im heutigen Wissensstand kann machen, sich möglichst viel bewegen. Es ist eigentlich logisch, dass man Bewegungsstörung mit Bewegen eigentlich behandelt. Und darum mache ich eigentlich so rund 3 bis 4 Mal pro Woche Sport. Ja.
Und daneben passt das. Also du hast einen vollen Tagesablauf. Ja, ich glaube, dass du nicht mehr zum Fernsehen schauen kommst.
Ja, und dann muss man auch noch essen und dann auch noch Freunde, die Zeit sollen haben.
Ja.
Also ich nehme ja von Freunden immer Zeit. Da geht dann auch Pasta mal hinten nach. Ja.
Die dürfen sie essen?
Auf jeden Fall, die müssen sie essen, ja.
Wie bist du eigentlich auf das gekommen? Ich glaube, da dazu, das ist ja auch noch so etwas gewesen. Ich glaube, das hat auch mit Freunden zu tun gehabt.
Ja, das, also ich habe mir vor rund 13 Jahren eine Pasta-Walze gekauft. Weil ich einfach gefunden habe, jetzt will ich mir meine Pasta selber machen. Und dann habe ich einmal laufen. Also der erste Versuch, Tagliatelle zu machen, ist misslungen. Das war ein klebriges Irgendwas, aber nichts, was man essen konnte. Und dann beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Und dann habe ich so ein bisschen verschiedene Pastas machen, so ein bisschen Ravioli und Tortelloni, Tagliatelle, Spaghetti, Pappardelle, Lasagne, was es so alles gibt. Und dann,
Hunger.
Ja, und dann habe ich auch angefangen, die so zu färben, mal grüne Tagliatelle gemacht, mal gelbe Tagliatelle gemacht. Und dann erzähle ich das so im Geschäft, Pause, meinen Arbeitskollegen, und dann sagt der eine, die macht doch einmal regenbogenfarbige Pasta. Und ich habe das nicht ganz ernst genommen. Ich habe einfach gedacht, ich will mich so ein bisschen anzünden damit. Und, aber plötzlich am Wochenende hat es dann angefangen zu denken. Mhm. Und ich habe überlegt, das müsste doch eigentlich irgendwie möglich sein.
Weiss der Kollege, dass er das
Zündhölzchen anzündet? Er weiss das, ja. Und ja, dann habe ich mir schlau gemacht, wie man die Pasta alle färbt in den verschiedenen Farben. Das Konzept, wenn man die eigentlich so wieder zusammenführt. Also ich habe da mal mit Schmalztechnik geschafft, das Konzept, wenn man die wieder zusammenbringt, sodass sie es eben auch nicht hatte. Und dann musste ich einfach nur alle Farben noch zusammenbringen. Da war Blau ein bisschen die Herausforderung. Das ist heute noch nicht ganz trivial. Und, aber auch das habe ich dann geschafft, mit Hilfe von Rotkraut.
Ja. Ja, man sitzt jetzt gerade vor einem und das hat auch Blau drin.
Ja.
Das sieht schon blau aus. Ja.
Da haben wir noch bessere Blau, das ist ein bisschen matt.
Mhm. Ja, wir machen es dann. Wir machen das Foto noch. Mhm. Dass die jetzt zuhören, das dann auch sehen können.
Und eben Rotkraut, wenn man das Basis macht, wird das Blau.
Ja.
Also dann kann man Backnatron da tun. Aber zuerst müssen wir mal die Farbe rauslösen. Pürieren und kochen und weiß ich was alles, dass man die Farbe möglichst konzentriert hat. Und dann kommt der Backnatron dran. Und das ist dann ein bisschen ein heikles Ding, weil das ist ja ein Prozess, wo man den auslöst. Und da kann man nicht plötzlich stoppen.
Ja.
Und wenn man zu viel Backnatron verwünscht, wird es grün.
Oh ja. Das heißt, du machst alle Farben sind natürlich.
Ja, das ist mir ganz wichtig.
Mit Lebensmittelfarbe.
Nicht mit synthetischer Lebensmittelfarbe. Das ist alles natürlich gefärbt. Ich habe mit Ausnahme von Schwarz, das ist ein Sepia in der Pasta, habe ich eigentlich alles Gemüsepulver, das ich heute damit schaffe. Seitdem das Smoothies oder so hip sind, kann man x irgendwelche Gemüsepulver kaufen.
Ja. Und dann bringst du das an.
Teig einmischen und dann hat man die Farbe.
Nein. Wow.
Also das ist gel, ist Kurkuma, rot ist Rande, blau ist Butterfly Pea Tea, das ist ein thailändischer blauer Tee von einer Blüte, die ganz stark blau färbt. Und dann haben wir noch grünen Spinat, da mache ich noch ein bisschen Spirulino dran, das ist eine Alge, wo es auch grün gibt. Es gibt sehr blau. Und ich verwende noch die grüne. Und die färbt auch sehr kräftiges, dunkles Grün.
Das ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, man kann da ein bisschen sich verwirklichen und ein bisschen machen und dann schaut man mal, wie es rauskommt. Das ist nicht wie Seidenmalen. Gut, jetzt alle für die Seidenmalen haben jetzt wahrscheinlich etwas gesagt, wo nicht so
nett. Ich
glaube, da kann man sehr exakt arbeiten.
Ich habe keinen Plan, wie man Seiden macht.
Genau, das wäre jetzt die nächste Folge dann mit jemandem. Nein, ich glaube, da gibt es durchaus auch ganz, ganz exakt zu arbeiten. Mit Abtrennen und mit Farben. Ich will jetzt nicht jemand Unrecht tun. Aber es ist schon, du brauchst mathematische Formeln, das hast mir du gesagt, oder?
Ja, also Maßstab, das ist sowieso, ohne das geht es nicht. Zum genauen Abmessen, wenn man gerade so einen Meander macht, das griechische Symbol, das muss hochpräzise sein, sonst sieht das nicht toll aus. Und dann der Pythagoras verwende ich oft noch, um zu schauen, wie Diagonale eigentlich, wie lang die wird. Oder die Kante von einem Viereck im Verhältnis zur Diagonale. Also das sind brauche ich schon. Und so Winkelberechnungen habe ich auch schon gebraucht, aber eher selten.
Okay, ja, das wäre jetzt glaube ich, nicht das Hobby für mich, aber ich finde das Resultat faszinierend, weil es sieht unglaublich toll aus. Ich schwärme jetzt wirklich von dieser Pasta. Ich muss es wirklich mal anschauen. Aber eben, es braucht schon einige. Also wie lange tüftelst denn du an einem Projekt, sage ich jetzt mal, an einer Vorstellung, die du hast von einer Pasta-Version?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an. Also, wenn man es von Falle macht, das ist natürlich relativ klein. Mhm. So ein Modell hat man eigentlich noch schnell einmal zusammen. Das geht vielleicht 2 bis 3 Stunden. Und dann so komplexe Ravioli, das geht 4 bis 5 Stunden. Und so im Extremfall kann das 6 bis 7 Stunden gehen. Ja, Tagliatelle sind eben, wenn man die wirklich toll designt, sind sehr aufwendig, weil die sind halt einfach sehr gross.
Yeah. Ja, und das ist ja nicht nur das Herstellen, sondern die Idee und das Überlegen, wie bringst du das an?
Ja, ich probiere, tüftle viel um so, und es misslingt einem auch etwas, dass es nicht so wird, wenn ich mir das vorgestellt
habe. Dann gibt es Pasta zum Nacht.
Ja, das gibt es sowieso meistens.
Magst du sie noch sehen?
Ja, kein Problem, ich liebe Pasta.
Und kannst du sie auswärts noch bestellen, wenn du weißt, wie deine eigene schmeckt?
Ja. Das mit Auswärtsessen ist generell ein kleines Problem, weil im Durchschnittsrestaurant habe ich noch meistens das Gefühl, das hätte ich jetzt selber besser gekocht.
Mhm. Und die Ansprüche sind auch höher, dementsprechend.
Ja, definitiv, ja. Mhm.
Du hast mal gesagt, zwischen deiner Kunst und der Krankheit erkennst du eine Verbindung. Und das hast du sehr eindrücklich beschrieben. Wie ist das? Wie funktioniert das bei dir?
Ja, es gehört irgendwie zusammen. Also ich denke, ich würde wahrscheinlich schon weiterhin Pasta machen, wenn ich jetzt kein Parkinson hätte, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht bis in Kunst, nicht so Kunst gebracht.
Wie gehst du denn heute durchs Leben? Also du hast ja eigentlich hast es schon vorher beschrieben, du bist sehr positiv, also dir geht es besser als vorher, hast du gesagt. Und du bist offener geworden.
Ja.
Hast du vorher, wie hat dein Leben vorher ausgesehen?
Ja, mein Job war mir wichtig, sicher. Und dann Fernsehen schauen, am Computer irgendwie. Chat vorhin rumhängen und sinnloses Zeug machen.
Das ist eigentlich ein 180-Grad-Dreieck.
Ja.
Also vom, ich sage jetzt Anführungszeichen, normalen Leben zum einer totalen Achterbahnfahrt. Also da bist du mal ganz, ganz, ganz gebunden gewesen, wo du gesagt hast, es hat keinen Sinn mehr oder ich sehe den Sinn nicht mehr. Und hast Hilfe angenommen und jetzt geht es dir besser als vorher.
Ja, eben, das hat die Krankheit eigentlich ausgelöst, dass ich eigentlich erkannt habe, man muss aus seinem Leben was machen. Und viele Leute haben die Eingabe eigentlich nicht, dass es geht ihnen einfach zu gut und wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen, aber sie ändern auch nichts daran. Mhm. Erzählen, ja, sie werden dann einmal das und jenes machen, aber sie machen es nie.
Wenn denn das und das.
Genau. Mhm. Und wenn ich heute etwas sehe, was ich machen will, dann gehe ich das an und setze das um.
Die Frage, die ich dir jetzt stelle, die stelle ich noch oft den Leuten, die hier im Interview kommen. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass die Antwort vielleicht jemandem hilft, der eben noch ganz am Anfang steht. Was hat dir damals geholfen, wenn du es gewusst hättest? Also, was würdest du deinem damaligen Ich mitteilen, mit dem Wissen, das du jetzt hast?
mach erst recht etwas aus deinem Leben.
Ja, das ist, ich glaube, das ist so oder so, oder? Also egal, was du hast oder ob du etwas
ja,
hast.
Ja, ich gebe, wenn ich über den Tipp rede, etwas aus deinem Leben zu machen, dann richte ich das eben dann gerne eben auch an sogenannte Gesunde. Mhm. Weil die wissen das oft auch nicht.
Das stimmt, das stimmt.
Und das Leben wird so viel spannender, wenn man etwas probiert zu erreichen.
Es braucht einen Schritt aus der Komfortzone raus, oder? Man muss Mut haben, das zu machen, manchmal.
Ja, vielleicht, ja. Und man muss auch mal können mit Rückschlägen erleben, dass es nicht ganz so umsetzbar ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Welchen Ratschlag hättest du damals lieber nicht bekommen? Stille, wir sind noch da.
Ich wüsste es eigentlich nicht.
Du wüsstest nicht gerade, was etwas gekommen ist, was also, dich genervt hat.
Was ich viel zu hören bekommen habe, ist, ja, weißt, die Medizin hat enorme Fortschritte gemacht, da kann man heute wahnsinnig viel machen. Das ist bei Parkinson nicht so. Also sie hat Fortschritte gemacht, aber seit man 1967 das Wirkung von Levodopamin entdeckt hat, ist eigentlich medikamentös nicht mehr viel gegangen. Und man kann es nach wie vor nicht heilen und man hat dann nach wie vor nicht einmal einen Einfluss darauf, wie der Verlauf ist.
Also halt abgesehen davon, dass man aktiv bleiben soll,
ja.
Bewegen. Und das, was du vorher gesagt hast, dass du jetzt regelmäßig auch Sport machst.
Ja, das sind eben so persönliche Sachen, die man schon dafür machen kann. Aber jetzt rein aus schulmedizinischer Sicht ist nicht viel passiert. Gut, es gibt noch den tiefen Hirnstimulator. Das ist,
ja,
das ist eine Jokerkarte, die man noch ziehen kann.
Genau. Funktioniert, glaube ich, teilweise auch nicht bei allen, auch nicht für
auch nicht
alle.
Bei allen,
oder?
Ja. Und was ich auch noch glaube, ist halt einfach, was positiven Verlauf kann, eben so ein beeinflussen, ist, dass das die Einstellung, die man zu dieser Krankheit hat.
Das ist eigentlich etwas, wo einem schon darüber hinweg hilft oder in dieser Phase, wo es eben mal nicht so geht, dass man das so auch noch hat. Nur positive Einstellung, das klingt so einfach, oder? Ist es denn so einfach?
Nein, natürlich nicht. Also viele akzeptieren es halt einfach, aber das ist für mich noch keine positive Einstellung.
Es ist vielleicht mal der erste Schritt
an. Ja, sicher, es ist schon ein grosser Schritt, aber eigentlich denke ich, man muss sich mit einer Krankheit wie anfreunden. Es ist eine spannende Krankheit, medizinisch gesehen, ja.
Du musst das so, also du kannst das auch so sehen. Du findest es auch als Herausforderung.
Ja, oder? Definitiv, ja. Und ich weiss auch, wie das wird, wenn man das einmal 20 Jahre hat, wie das später wird, weiss ich, da bin ich mir mit alles bewusst, aber ich habe keine Angst davor.
Du hast, das möchte ich noch, bevor wir den Podcast auch abschließen bzw. die Folge, du hast in deinem Buchkapitel, du hast ja ein Buchkapitel geschrieben und es gibt noch einen Film. Kannst du noch vielleicht den Namen sagen vom Film?
Ja, das ist vom Inselspital Universitätsklinik in Bern. Die forschen ja auf Gebiet Kunst mit Parkinson. Und die haben dann einen Film über mich gedreht, der heißt Feeding the Spark. Findet man auf YouTube oder eben auf der Homepage von Neurologie vom Inselspital.
Und da sieht man dich auch, wie du das machst, was da herstellst.
Das war ein ganz toller Tag, wo die Leute da waren. Haben wir zusammen Pasta gemacht und das gedreht und am Schluss die noch gegessen.
Und dann haben sie auch etwas davon gehabt.
Ja.
Und eben, du hast das Buchkapitel geschrieben und Du hast darüber geschrieben, dass du der lebende Beweis bist, dass es auch mit Parkinson möglich ist, etwas zu erreichen. Das ist ja wie wahr. Und das Zitat, das möchte ich noch von dir bringen. Das stammt von dir. Du hast, das Buch ist auf Englisch. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt auf Deutsch?
Nein, jetzt, im Moment nicht. Und es ist auch ein sehr medizinisches Buch. Also, es geht eigentlich eben um Kunst mit neurodegenerativen Erkrankungen. Mhm. Und das eigentlich aus medizinischer Sicht. Dann hat es aber noch ein paar Kapitel von Künstlern, wo man sich da dazu auch noch entsprechend äußern.
Genau, und du hast dort geschrieben, also ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt. Also das Unmögliche existiert nur, wenn man glaubt, dass es unmöglich ist. Und man baut diese Mauern im Kopf auf. Unsere eigenen Gedanken sind mächtige Bestandteile dieser Mauern, die wir bilden oder die Leitern, die wir erklimmen. Wir sind fähig, unvorstellbare Kräfte freizusetzen, wenn wir es wollen und daran glauben, selbst wenn man Parkinson hat. Ist das etwa so wie es du auf Englisch formuliert hast.
Ja.
Mhm. Ja, also im Sinn nach.
Definitiv, total.
Das hat mich so, also ich glaube, das kann man auch so lassen. Das ist unglaublich wahr. Und ich glaube, das ist ja nicht nur, wenn man Parkinson hat, sondern das ist allgemein. Ob man etwas hat, ob man etwas anderes hat oder nichts hat, jeder hat irgendein Päckchen, oder? Und man,
ja.
Die Gedankenwelt ist eindeutig die, wo einem, man baut sich die Mauern selber auch auf, oder? Unter anderem.
Mhm. Und mir reizt eben eigentlich gerade das Zeug, das so ein bisschen unmöglich erscheint. So Sachen wie die Pasta zum Beispiel. Also, wenn du mir das vor 5 Jahren gezeigt hättest, hätte ich dir gesagt, das ist nicht möglich.
Ja, das ist fake. Aber das ist es nicht. Du hast ja wirklich etwas kreiert. Und also ich muss sagen, ich habe vorhin gesagt, so etwas in der Küche hängen wäre auch noch etwas. Oder im Esszimmer. Also es ist wirklich schön, gehen Sie anschauen. Ja, deine Kunst, die begleitet dich noch weiter. Was war denn bisher dein aufwendigste Projekt gewesen?
Das aufwendigste Projekt war, ich habe mal ein Ravioli gemacht, das 30 verschiedene Farbtöne hatte, das war ein Regenbogen.
Mhm.
Heute weiss ich, wenn man das wesentlich mit kleinerem Aufwand machen kann, aber dazu braucht man eben 30 verschiedene Teige.
Mhm.
Und ich habe insgesamt, glaube ich, 30 Stunden da geschafft, über 3 Tage verteilt.
Boah. Ja, also von morgen bis morgen.
Ja, also ich habe das in der Ferien dann einmal gemacht und es hat dann eine rechte Menge gegeben, weil eben man macht die 30 verschiedenen Teige und da hat man ja dann nicht nur irgendwie so ganz wenig, sondern man braucht eine gewisse Menge, dass man das überhaupt kann abmischen kann mit der Farbe. Und dann hat das irgendwie so, ich glaube, etwa 60 Ravioli gegeben.
Wahnsinn. Ja, also im Sinn von dem und von dem Zitat, das du da auch im Buch gebracht hast, gehen schauen. Du teilst ja auch, wie es du machst. Du zeigst auch, wie es du machst.
Also es gibt so kleine Szenen auf Instagram von so Pasta-Designer, Künstler, wie auch immer.
Mhm.
Und da ist eigentlich üblich, dass man nichts über seine Geheimnis verraten.
Und du brichst das Credo.
Teilweise. Ich sage mir, was mein Geheimnis ist, ist meine Kreativität.
Mhm.
Und die kann man nicht kopieren. Und die ganze Technik, wenn ich was mache, das nutzt einem nichts, wenn man keine Kreativität hat.
Mhm.
Von dem her erzähle ich das gerne, wenn ich das mache. Das ist das Problem.
Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da erzählt hast.
Merci
und gezeigt hast, was du machst. Ich finde es sehr beeindruckend. Und ich wünsche dir weiterhin viele kreative Momente und viel Spass mit und Erfolg auch an deinen Ausstellungen.
Ja, merci vielmals.
Wer wissen will, wann die Ausstellungen sind, der kann dann auf deine Homepage schauen.
Pastadesign.art.
Genau, die tun wir noch verlinken und dann findet man dich. Dankeschön.
Merci.